das jetzt noch rauszukriegen, ob die Montage so gut zu uns sind. Aber ich werde es gemeinsam erörtern mit Sergei Lochthofen, langjährigen Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen und immer noch sehr, sehr interessiert an den Meldungen. Und ich sage erstmal Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, aber was haben Sie gegen den Montag? Guten Morgen. Ich habe die Hand rausgehalten. Es hat sogar 3 Tröpfchen von oben gegeben und es scheint ja doch eine Pause zu sein mit der Sonne. Also insofern sage ich mal, dem Montag können wir nur gratulieren.
Auch wenn es immer so heißt, über das Wetter reden ist der klassische Smalltalker. In dem Fall können wir es wirklich mal machen. Wie haben Sie es denn überstanden die letzten Tage, Herr Lochthofen? Haben Sie das Haus auch nicht verlassen?
Naja, nicht, nein. Ich musste sogar am Donnerstag nach Berlin in diese Gluthitze und auf dem Rückweg war die Autobahn gesperrt und man musste durch die Brandenburger Pampa fahren. Hatte eigentlich vorgehabt, abends Fußball zu schauen und kam dann doch ziemlich spät, aber das Fußballspiel war ja dementsprechend, also man hat nicht viel verpasst. Nein, ich habe das Glück, natürlich hier im Grünen zu wohnen, in einem schönen Stadtteil von Erfurt. Das macht die Sache natürlich viel entspannter als Menschen, sagen wir, die irgendwo in so einer Straßenschlucht wohnen, vielleicht unterm Dach nach oben, 3 Kinder und dann eine Hitze, wo du nicht mehr weg kannst. Also ja, ich glaube schon, der eine oder andere kommt ins Nachdenken, aber meine Lebenserfahrung sagt mir, ja, wir werden auch bis zum nächsten Mal wieder schwatzen, kritisieren, die Grünen für alles verantwortlich machen, was schlecht ist und am Ende wieder nichts tun gegen den voranschreitenden Klimawandel.
Im Grunde ist damit alles fast gesagt, aber wir stehen am Anfang dieses
Espresso-Klauses. Ja, das war schon die ganze Geschichte, wir können aufhören, können uns ein bisschen so unterhalten.
Ja. Das wäre auch mal ganz nett, sich einfach so zu unterhalten, aber wir sehen das mal so als Fortsetzungsgeschichte. Beim letzten Espresso-Plausch ging es darum, um die Frage noch vergangenen Montag, wird der britische Premier Keir Starmer sich zurückziehen, wird er zurücktreten und genau das hat er dann im Verlauf des Tages gemacht. Und zwar hat er Platz gemacht für Andy Burnham, der wird das dann werden. Und um das, also das ist ja auch mal ganz interessant zu beobachten, britischer Premier, als wir noch jünger waren, Herr Lochthofen, galt eigentlich immer, dass wenn da jemand Premierministerin ist, in dem Fall Margaret Thatcher, weiß ich noch als Kind, da war die schon mal 11 Jahre Premierministerin. Und ich habe jetzt mal geschaut, in den letzten 10 Jahren, seit David Cameron nicht mehr Premierminister ist, hatten wir 5 verschiedene britische Premierminister, also so alle 2 Jahre wird da ausgewechselt. Das sind ja schon fast so italienische Verhältnisse. Ich frage mich, sagt das was auch über ein Land aus, wie die Politik funktioniert, wenn es so oft Wechsel gibt?
Merkt mir mal Ihre Sprache, aber ich muss erst mal kurz einhaken und was wirklich wichtig Gutes sagen. Lena Chatham.
Ja, habe ich eben gerade erwähnt.
Bei dem Bachmann-Wettbewerb, einem der wichtigsten Literaturforen sozusagen in Deutschland, als Beste ausgezeichnet worden und die Stadt Erfurt, die Kulturverantwortlichen, hatten das gute Händchen, sie zur Stadtschreiberin zu machen. Manchmal schmunzelt man ja, sagt, naja, Stadtschreiber ist so der eingeführte, Gott sei Dank vorhandene Stelle, wo man jungen Nachwuchstalenten hilft, über die Runden zu kommen, weil man hat eine Wohnung, in der man lebt, man hat ein neues Umfeld, in dem man sich bewegen kann, ein Jahr lang und kann dann hinterher etwas schreiben. Aber dass gerade diese Lena Schett mit sehr hervorragenden Werken aufgefallen ist und debütiert hat und nicht nur den Hauptpreis gewonnen hat, also den Ingeborg-Bachmann-Preis im Jubiläumsjahr der Vergabe des Preises. Das heißt, sie wäre 100 geworden normalerweise und seit 50 Jahren gibt es diesen Preis. Also für Deutschland ganz wichtig. Sie hat nicht nur diesen Preis gewonnen, sie hat auch den Publikumspreis gewonnen. Das heißt, böse Menschen werden jetzt natürlich nachzählen, wie viel Geld sie dafür kriegt. So viel ist das gar nicht für ein Jahr. Aber für sie natürlich ganz wichtig. Und ich finde es hervorragend, dass wir sozusagen diejenigen sind, die sie gerade hier beherbergen und dass aus Erfurt heraus das Ganze passiert ist. Also Chapeau, Gratulation und die Hoffnung, dass wir weiterhin so ein gutes Händchen haben, wenn Menschen hierher in die Stadt kommen und dann uns mit uns sozusagen sich bewegen wollen.
Das freut uns auf jeden Fall sehr. Sie war auch vor kurzem hier zu Gast. Kollege Carsten hatte auch nochmal extra zum Bergfest jüngst eine Veranstaltung mit ihr gehabt. Wir hören auch nachher in der zweiten Stunde nochmal in einen Text von ihr rein. Einen ganz frischen Text, den sie für Erfurt als Erfurter Stadtschreiberin geschrieben hat. Und für den Text Was wir tragen, das ist nochmal ein anderer Text, über 2 übergewichtige Hauptschülerinnen oder schwergewichtig sagt man, also mehrgewichtig sagt man, so habe ich es gelernt.
Dafür hat sie. Sie sind da korrekt.
Dafür.
Ich traue mich schon gar nicht zu sagen. Das ist so wie bei Migrationshintergrund und so weiter. Ja, ich habe ja einen Migrationshintergrund, ich bekenne mich ja dazu, gar kein Problem, aber andere finden das wieder diskriminierend. Also das ist heutzutage nicht ganz einfach.
Herr Lochtern, das ist immer wieder wunderbar, wie wir hier so hin und her galoppieren, aber zu dem Thema kann ich ja nochmal sagen, also Ingeborg-Bachmann gibt es da nochmal als großes Thema, also nicht Ingeborg-Bachmann, sondern Lena Schette mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis als großes Thema in der zweiten Stunde. Und zu Lena Sprache, vielleicht können wir uns da so drauf einigen, das soll doch jeder bitte bestenfalls für sich selbst entscheiden, die präziseste Formulierung zu finden. Da bin ich ganz
wunderbar
bei Ihnen.
Ja. Sie sind heute also sehr liberal, Sie sind heute sehr entspannt.
Ich strecke die Hand aus.
Das müsste man unbedingt erwähnen, Freunde, weil die Menschen fragen immer, gibt es denn gute Nachrichten? Doch, es gibt eine gute. Und ich muss auch an dieser Stelle sagen, dass die Stadt sich entschieden hat, sie hierher zu holen. Das sollte man nicht unterschätzen. Das heißt, sie hätte ja auch irgendwo in der Welt ihren Preis bekommen können. Nein, sie ist gerade hier und das finde ich sehr toll. Und dann werden wir sehen, was da ist. Ich habe mal so vor einem halben Jahr, glaube ich, eine Rezension gehört, im Radio sogar, Deutschlandfunk oder irgendwo. Da ging es um ihren Roman, da ging es um ihre Kindheit und ihren Vater und Arbeiterhintergrund und so weiter. Fand ich schon bemerkenswert, dass heutzutage jemand sich gegen alle Fantasien, die es so gibt und womit man sehr schnell realisieren kann, zu so einem nicht einfachen Thema sich entschließt. Und das hat sie scheinbar gut drauf und die waren ja begeistert alle von der Sprache von ihr. Also insofern für Erfurter Pflichtlektüre.
Also das war wirklich eine Punktlandung. Jetzt kann man sagen, bis Ende Juli ist sie ja noch Stadtschreiberin und ich vermute, dass die nächsten Veranstaltungen, müssen wir schauen, wann sie zunächst oder das nächste Mal hier in Erfurt vielleicht nochmal einen Workshop gibt, kreatives Schreiben. Also da wird bestimmt nochmal was jetzt stattfinden. Die Aufmerksamkeit nach ihr ist natürlich jetzt nochmal gewachsen durch diesen Preis. Werden wir weiter beobachten.
Jetzt sind wir bei Starmer.
Es ist schön, wie Sie den Takt vorgeben.
Also das mit England, Sie hatten das ja angesprochen gehabt. Also diese sieben Premiers in 10 Jahren, also italienische Verhältnisse, Sie haben es jetzt zitiert. Das alles ist bekannt, man kann sich ja auch informieren, wenn man will. Was mich daran bewegt, ist, dass dieser Irrsinn, Menschen zu wählen, also wie Boris Johnson beispielsweise oder Donald Trump, und jetzt auch wieder Nigel Farage. Alle wissen in Großbritannien, Brexit war eine sehr dumme Idee. Das heißt, der Nachteil für das Land ist groß. Die Vorteile, die verkündet worden sind, sind nicht gekommen. Da müsste man ja sagen, gut, jetzt müsste man einfach, deswegen ist ja auch Starmer gewählt worden erstmal. Er war ziemlich langweilig. Ein Mann, der die Arbeit und die Probleme abarbeitet. Aber das reicht vielen, vielen Menschen heutzutage nicht. Die möchten unbedingt unterhalten werden. Das heißt, es ist ihnen eigentlich egal, was hinten rauskommt. Wir sehen es ja in Amerika. Also Donald Trump sagt, ich will aus den ganzen Kriegen raus und hat einen angezettelt, wo er nicht weiß, wie er aus dem rauskommt. Das heißt, genau das Gegenteil von dem passiert mit diesen verworrenen Menschen ohne Plan, ohne Kenntnis, ohne Fachkenntnis, die sich umgeben mit Speichelleckern und so weiter. Und die Menschen haben nicht genug davon und sagen, jetzt ist aber Schluss, der wird abgestraft und wir machen nicht nochmal diese Dummheit. Nein, in Großbritannien sieht man ja wieder, Nigel Farage, der damals den Brexit sehr stark mit populistischen Sprüchen vorangetrieben hat, ist jetzt wieder der populärste Politiker. Ich weiß nicht, ob Andy Burnham ihn schlagen kann. Er ist so ein linker Populist. Da schauen wir uns mal an, was daraus kommt. Aber ich will nur deutlich machen, dass die Menschen leider, sage ich mal, nicht dazu zu neigen, vernünftig zu sein, sondern weiter eher die Unterhaltung, eher den Blödsinn suchen. Und nicht anders ist es in Deutschland leider, muss man ja sagen. Wir haben ja hier auch in Thüringen mit dem Parteitag der AfD ja auch eine Partei, die hier sich spreizt und deren wichtigster Kernsatz zum Beispiel ist, dass es keinen Klimawandel gibt, ja. Und das wählen auch die Hälfte der Bevölkerung. Also das heißt, es ist sehr schwer, Menschen zu raten und zu helfen, die sich ganz gezielt dümmer stellen, als sie sind.
Das ist natürlich auch ein bisschen so eine Diagnose, die ich auch unterschreiben würde, aber die auch ein bisschen frustrierend ist, wenn man sich überlegt, naja, wenn es immer heißt, ein guter Politiker, eine gute Politikerin muss unterhaltsam sein, was ist das für ein Kriterium, fragt man sich dann natürlich. Ne? Das kann es ja am Ende nicht sein. Aber schauen wir mal, wie es in Großbritannien
weitergeht. Ich sag mal, das unterhaltsam ist ja nicht ganz falsch. Also das heißt, dass man den Menschen das vermitteln kann, was man plant und macht, und dass man das gut begründen kann und die ganze Person dazu steht. Das ist ja die Hoffnung der Labour-Leute in England, dass sie jetzt mit dem Andy Burnham jemanden haben, der das auf kommunaler Ebene sehr gut geschafft hat. Er ist ja kein heuriger Hase, der war ja auch in der nationalen Politik, der war ja Minister unter, ich glaube schon Tony Blair. Ja. Das heißt also, der ist ja gar nicht so frisch, wie man sich das vorstellt. Aber er hat zumindest durch den Rückzug von der großen Bühne nach Manchester gezeigt, dass er sozusagen auch verzichten kann. Und er hat auch gezeigt an dieser Stelle, dass er offensichtlich also den Nerv von Menschen trifft, denen es nicht so gut geht. Denn wir wissen ja, Manchester liegt in diesem Gürtel nördlich von London, wo die Dinge nicht so gut stehen, wo auch der Brexit sehr befürwortet worden ist von den ehemaligen Wählern der Labour-Partei. Das heißt, der Mensch muss schon dieses Talent haben, aber dieses Show-Talent, also wie Donald Trump und wie das viele von denen haben, also Blender eigentlich an dieser Stelle, die selber in der Substanz nichts gebracht haben. Das ist etwas, was sozusagen einem doch Sorgen machen muss. Wir haben es ja hier in Thüringen genauso mit einem Sportlehrer aus Hessen zu tun, der ja auch nie etwas Vernünftiges bis jetzt gesagt hat. Aber ich sage mal, beim Klimawandel wird es ja evident im Augenblick, wenn wir uns nicht in diese Richtung bewegen und wenn wir da nicht etwas tun, dann wird es unseren Kindern und Enkelkindern sehr schlechter gehen. Und dieses sozusagen Verwechseln zwischen Internetblase und zwischen den unterhaltsamen Geschichten auf TikTok und der Realität, die bei vielen Menschen offensichtlich der Fall ist, das ist schon ein neues Phänomen und da kommen wir schwer dran vorbei.
Vermitteln ist auch beim nächsten Thema mitentscheidend. Wir haben es auch letztes Mal schon angesprochen. Da ist ja was mit der Rente. Das ist ja schon seit Jahrzehnten eigentlich Thema. Also eigentlich angefangen damit, dass ursprünglich mal die Rente als sicher galt. Das hat Norbert Blüm damals Arbeitsminister in den 90er Jahren postuliert und man hat dann schnell festgestellt, so sicher ist die Rente nicht. Man muss schon irgendwie gucken.
Ich würde Norbert Blüm jederzeit beschützen. Also ich würde sagen, in der Zeit, wo er Minister war und wo er sich dafür eingesetzt hat, ich kenne das noch aus der Zeit der DDR. Meine Tante und meine Großmutter, die waren alle sozusagen KPD sogar, ja, also in den 20er Jahren. Und auf einen Politiker haben sie nichts kommen lassen, auf Blümchen. Das heißt, es hat geklappt, was er gemacht hat. Er hat das auch sehr ernst gemacht zu dieser Zeit, dass ihm immer wieder vorgeworfen wird, er hätte sozusagen bis zum heutigen Tag das nicht hingekriegt. Nein, die Rente ist nach wie vor für die meisten in Ostdeutschland die Basis, auf der sie leben. Und jetzt ist die Frage, ob wir es in die Zukunft sichern können. Darum geht es.
Und jetzt blicken wir mal in die Zukunft und da gibt es eine Rentenkommission, so läuft das ja immer, die dann eingesetzt wird von der Bundesregierung. Man braucht ja Experten, die dann sagen, okay, das könnte man machen. Und zur Debatte steht zum Beispiel das geplante Aus für die Rente mit 63 und dass es keine Minijobs mehr geben soll. Ich meine, wir können hier auch nur von der Seitenlinie aus kommentieren, aber das klingt ja schon erstmal oft beim ersten Hören zumindest drastisch. Ich weiß nicht, wie es für Sie ist, Sie sind ja schon in der sicheren Rente.
Ja, es geht gerade so, ja. Rentner klagen immer, aber im Großen und Ganzen bin ich schon nicht unzufrieden mit dem, was hier so, sagen wir, als Basis existiert. Gleichzeitig weiß ich natürlich Menschen, die ja jahrelang, vielleicht jahrzehntelang von ABM zu einer schlecht bezahlten Arbeitsstelle oder zu keiner Arbeit hin und her geschubst worden sind, für die fällt es sehr, sehr schwer, alles das, was heute passiert, die Inflation, die Mietenentwicklung und all die anderen Dinge zu stemmen. Und ich verstehe auch schon, dass die sozusagen auch Existenzangst haben. Also da solidarisiere ich mich an dieser Stelle und bin auch der Meinung, mit der Rente sollte man nicht spielen, sollte man so weit wie möglich ist einen breiten Konsens suchen. Und ich bin erstmal im Augenblick erstmal froh, Sie haben jetzt zwei Punkte genannt, die unangenehm sind, aber dass man insgesamt offensichtlich doch relativ ruhig plant, ein ganzes Paket von Entscheidungen, das in der Summe sozusagen den Dampf aus diesem Kessel nimmt. Und dass man das nicht zerredet und alle sich drauf stürzen, und natürlich kann man diese oder jene Stelle finden, Frau Schwesig ist im Wahlkampf, das ist die Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, die weist natürlich mit Recht darauf hin, dass im Osten diese Basisrente das Wichtigste ist, ja, von dem die Leute leben. Natürlich muss man aufpassen, dass die Leute nicht unter die Räder kommen. Und gleichzeitig bei der 63er-Rente wissen wir, dass die meisten nicht 45 Jahre hart gearbeitet haben, sondern die günstigen Gelegenheiten genutzt haben, aus einem Bürojob heraus frühzeitig in Rente zu gehen. Das muss man natürlich auch korrigieren. Bei den Minijobs glaube ich schon, dass man dann nachsteuern muss, denn die Minijobs sind eine Basis für viele sozusagen Dienstleistungsbereiche, nennen Sie allein die Gastronomie. Wenn das zum sozusagen Beispiel nicht mehr da ist, wird es sehr, sehr schwer werden, die Kneipen weiter zu betreiben, bei den Preisen, die wir halt auch im Augenblick nicht alle zahlen können. Das heißt also, ja, es ist gut erstmal, dass das Paket da ist. Es ist gut, dass man nicht Einzelteile daraus nimmt, sonst zerpflücken die das alle, die Lobbyisten sind ja in Position und versuchen das, aber erst einmal das beschließt und dann aus meiner Sicht nachkorrigiert. Das wäre die vernünftige Sache, also bei Minijobs sich anschaut, wie ist die Wirkung wirklich dann in der Realität und wenn sie negativ ist, muss man dann den Menschen helfen.
Also erstmal ein bisschen gucken. Also es wird sowieso sicherlich auch noch einiges geändert werden, davon gehe ich mal aus. Aber das ist wahrscheinlich immer der Fahrplan, erstmal mit einer Kommission diese 33 Punkte vorzulegen. Wir haben es eben jetzt schon mal ein paar Mal gehört. Das Thema, das steht ja schon länger im Raum, nicht nur bei uns, auch bei Ihnen. Am Wochenende, nächstes Wochenende ist der AfD-Bundesparteitag in Erfurt und deswegen sind allein unter anderem deswegen 50.000 Menschen mehr in der Stadt. Das hat auch mit noch zwei zusätzlichen Konzerten zu tun, Musikkonzerten, die stattfinden. Aber es gibt alleine 33 Veranstaltungen auf der anderen Seite, Protestveranstaltungen auch, da sind 24.000 Teilnehmende. Bei der AfD sind es alleine 600 Delegierte, pardon, und 1.200 Teilnehmende.
Wir sind noch nicht in China, ja.
Es ist noch kein Riesenparteitag, es ist immer noch eine Spur kleiner. Und ich frage mal so offen wie möglich jetzt Sie, was erwarten Sie von diesem Wochenende, also persönlich, und wie nehmen Sie vielleicht auch teil, weil Sie ja nicht an Veranstaltungen, und wie würden Sie journalistisch angemessen damit umgehen?
Ja, journalistisch angemessen umzugehen ist sehr schwer, weil wir sitzen in einer Aufmerksamkeitsfalle im Prinzip. Also ignorieren Sie das Ereignis und sagen, wir wollen denen keine Werbung machen und lassen das klein und machen keine Gegendemonstration, entsteht der Eindruck, ja, die sind durch und die sind jetzt inzwischen so groß, dass keiner mehr etwas dagegen tun kann. Regen Sie sich auf, planen Sie Gegenaktionen, müssen Sie ja sehen, wie Journalisten damit umgehen. Zum Teil wird ja die 1:1 hier in der Gegend die Diktion der AfD platziert, dass Linksradikale hier ein ganz wichtiges demokratisches Recht einschränken wollen und so weiter. Also man muss aufpassen, dass man an dieser Stelle sauber bleibt. Was mich durchaus gefreut hat, dass in der Stadt Plakate hängen in den Farben dieser Partei, wo drauf steht AfD verbieten. Ich bin ja ganz klarer Anhänger dieser Geschichte. Bei allen Gegenargumenten habe ich auch ein Argument dagegen. Das heißt, wir sind leider schon ziemlich weit in der Zeit. Also ein Verfahren dauert lange und wenn wir jetzt das nicht irgendwann mal beschließen, ich hoffe, es passiert im Bundestag so ähnlich wie bei dem Gesetz um die Organspende, dass sich einfach vernünftige Leute zusammenfinden und sagen, wir machen das jetzt und schauen mal an, ob man damit durchkommt. Das ist eine Methode, die Sache zu schaffen. Der Parteitag selbst hier liefert ja ein zusätzliches Argument für die Verfassungsrichter. Wir sehen ja, ein solcher Parteitag findet normalerweise in einer Region statt, wo Wahlen sind, also Sachsen-Anhalt oder Sachsen oder Mecklenburg-Vorpommern. Nein, er findet hier statt, weil vor 100 Jahren der Wiedergründungsparteitag der NSDAP in Weimar stattgefunden hat, genau am gleichen Wochenende. Das heißt also, ein Beleg mehr dafür, in welcher Traditionskette sich dieser, vor allem die Thüringer AfD, stellt. Das ist nicht zu übersehen, das fiese Lächeln dazu kann man sich so ungefähr vorstellen. Da habe ich doch eine hingesetzt und die Thüringer machen mit. Ich bin natürlich immer wieder enttäuscht davon, dass ein Großteil da mal offensichtliche Dinge nicht versteht. Das beste Beispiel ist die Hitzewelle der letzten Woche und der Klimawandel, dass wir was dagegen tun müssen. Es gibt viele Leute, die sagen, ich will das nicht, ich wünsche mir, dass es sowas nicht gibt und versuchen dann zu begründen, warum sie eine extreme Partei nehmen. Also an dieser Stelle finde ich gut, der zivile Widerstand an dieser Stelle. Ich hoffe, dass Erfurt auch eingeht, ohne dass es zu Gewalt kommt, als ein Ereignis, wo diejenigen, die dagegen waren, deutlich mehr Präsenz in der Öffentlichkeit haben, als diejenigen, die jetzt durch diesen Parteitag hier die Provokation setzen an dieser Stelle. Und wie gesagt, ich würde mir wünschen, wenn als Resultat von der ganzen Geschichte ein Schub in die Richtung geht, Partei verbieten. Weil ich glaube, sie ist antidemokratisch und aus diesem Grunde muss man das machen. Leider gibt es zu wenig wehrhafte Demokraten in diesem Land.
Und nochmal der persönliche Teil, wo wird denn Sie finden an dem Wochenende? Werden Sie?
Ich bin unterwegs an dem Wochenende schon, das hat jetzt gar nichts mit dieser Planung zu tun. Aber ich bin ja in meinem Leben also auf Dutzenden Anti-Demonstrationen gegen Nazis und andere gewesen. Das heißt, meine Aufgabe als Publizist ist auch viel stärker, sagen wir, in der Öffentlichkeit darauf zu drängen, klar zu formulieren, in welche Richtung sozusagen die Auseinandersetzung gehen müsste an dieser Stelle. Da glaube ich schon, dass unser Gespräch jetzt, wenn auch im bescheidenen Maße, mit dazu beiträgt, dass da Klarheit herrscht.
Herr Lochthofen, wir haben ja schon die gute Nachricht genannt. Die Stadtschreiberin, Erfurter Stadtschreiberin Lena Schätze hat den Ingeborg-Bachmann-Preis bekommen. Das ist eigentlich nicht zu toppen, muss man sagen, an guter Nachricht. Haben Sie trotzdem noch eine weitere gute Nachricht?
Ich habe sogar, wenn Sie wollen, ein ganzes Dutzend. Also ich sage jetzt mal, es gab jetzt eine Statistik zu Insolvenzen in Deutschland. Thüringen gegen den Trend, überall wachsen die Zahl der Insolvenzen. In Thüringen gehen sie zurück. Das finde ich erstmal, egal wie das passiert ist, wir haben scheinbar nicht ganz so eine Abhängigkeit von Branchen, die jetzt mit China, mit Amerika oder so ihre Probleme haben, mit dem Nahen Osten oder so etwas. Also wir sind mehr so im Umfeld Europas unterwegs und das scheint sich doch ganz gut zu entwickeln. X-Fab, die große sozusagen Mikrochip-Maschine hier in Erfurt, die also ein Fortsetzung dessen, was schon vor der Wende hier an fachlicher Qualität im IT-Bereich da war, will 400 Millionen in Erfurt investieren. Ja, das ist keine kleine Summe. Wir erinnern uns daran, Sachsen-Anhalt war beglückt, dass man eventuell bei ihnen eine neue Chipfabrik baut. Die wird nicht gebaut. Bei uns werden 400 reale Millionen, nicht eine Milliarde sozusagen Luftschlösser gebaut, sondern richtig direkt, finde ich gut. Das sind Arbeitsplätze, die hier gesichert werden. Es werden neue Arbeitsplätze geschaffen, neue Reinräume kommen dazu. Also das finde ich schon mal ganz gut. Auch der Umstand, dass man in Brüssel, also in der EU, endlich soweit ist, einen digitalen Euro einzuführen und damit die Vorherrschaft amerikanischer großer sozusagen Finanzkonzerne, die, wenn es um unsere Karten geht, die Regeln diktieren und auch bei Konflikten uns natürlich auch an die Wand drücken. Dass das überwunden wird, finde ich sehr schön. Und ich fand es auch sehr nett, dass die Erfurter Museen in der Zeit, wo es so heiß war, auch die Menschen so reingelassen haben in kühlere Räume, fand ich auch eine gute Nachricht.
Also haben Sie gleich 6 oder 7 gute Nachrichten gefunden.
Also ich komme noch mehr, wenn Sie wollen.
Sie könnten noch mehr, aber wir setzen hier erstmal ganz, ganz sachte einen Punkt. Die Schlussfrage liegt auf der Hand. Heute Abend ist das 16. Finale bei der Fußballweltmeisterschaft in USA, Kanada und Mexiko. Die deutsche Nationalelf spielt gegen Paraguay ab 22.30 Uhr, also sehr spät, mitteleuropäischer Zeit. Was ist Ihr Tipp? Wie geht's aus?
Ich würde mir fürs Land wünschen, dass sie gewinnen und dass sie, es kommt ja dann höchstwahrscheinlich gegen Frankreich beim 8. Finale das Treffen. Ja, so sieht das ja im Augenblick aus.
So sieht's aus.
Ja, wenn man das knackt, dann wären sie wirklich Helden und vielleicht können sie sich noch einmal aufraffen. Das Spiel gegen Ecuador hat gezeigt, dass, wie es im Land insgesamt ist, das Land sich nicht motivieren kann mehr. Die anderen waren Underdogs, die hatten besseren Biss, die waren immer einen Schritt schneller, weil sie gewinnen wollten. Deutschland, auch als Gesamtland, ist angegriffen im Augenblick. Also China und Amerika wollen Europa, aber vor allem Deutschland sagen, schreddern. Das muss man ganz klar sagen. Das haben auch viele nicht verstanden. Das heißt, wir müssen jetzt die Zähne zusammenbeißen, aufhören zu quatschen und machen. Es wäre schön, wenn die Fußballmannschaft an dieser Stelle vorankommt.
Und wir hören jetzt auch auf zu quatschen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche und ein trotzdem schönes Wochenende, wo auch immer Sie dann außerhalb von Erfurt sind. Und am Montag sprechen wir uns wieder hier, beziehungsweise Kollege Carsten spricht dann mit Ihnen wieder im Espresso-Plausch. Vielen Dank, Herr Lochthofen.
Alles klar, dann bis zum nächsten Montag. Tschüss. Tschüss.